Lobgesang. Herr, ich danke dir für die starke Zeit, die wir hatten. Aber die starke Zeit ist noch nicht um. Ich danke dir, dass du hier bist und hier bleibst. Und ich danke dir, dass wir jetzt noch eine Botschaft von dir hören, die uns berühren darf, die unser Denken verändern darf. Ja, wo du einfach zu uns sprichst. Und ich bete, dass wir offene Herzen haben. Ich bete, dass wir das aufnehmen können, was du sagen möchtest. Herr, es geht um dich, um deine Wahrheit und wir wollen dir folgen. Amen. Also, ich habe heute ein Thema, über das bei den Christen zum Teil viel Unsicherheit ist und auch Unklarheit ist. Es ist eine Sache, die, weiß nicht, ob die oft gepredigt wird. Wir waren auf der Konferenz, Werner und ich, bei Andrew Womack im Mai und da hat er über dieses Thema gesprochen. Ich habe ja auch ein super Buch von dem Steve Tschunke, da waren wir letztes Jahr auf der Konferenz. War es schon noch länger? Der hat ein Buch geschrieben, Skandal der Gnade. Es geht um ein Gnadenthema heute. Und ich habe dieses Thema auch von einigen anderen Predigern gehört. Und es hat mich sehr berührt. Und ich habe gedacht, oder nicht gedacht, ich habe erkannt, da ist Wahrheit drin. Das ist Wahrheit. Es geht nur um Erkenntnis, die ich früher so nicht hatte, wo der Herr mir mein Denken auch verändert hat. Und zwar geht es um einen Aspekt des Neuen Bundes, und zwar Sünde. Was ist das mit der Sünde oder wie ist das mit der Sünde im Neuen Bund? Wie ist das mit der Sünde im Neuen Bund? Also im Alten Bund, da nehmen wir mal Jesaja 59, Vers 2, da ist die Sünde etwas anders. Da heißt es, eure Verschuldungen, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Hast du die Elberfelder? Also, genau. Nur, dass wir es gleich haben, was ich hier habe und dort. Also, da wird ganz klar, die Verschuldungen, die Sünden sind es, die wirklich eine Trennung schaffen. Wenn das Volk gesündigt hat, hat Gott sein Angesicht verborgen vor ihnen. Er hat nicht mehr auf sie gehört. Gebetserhörungen gab es da nicht mehr. Es gab keinen Segen mehr. 5. Mose 28 sagt das ganz deutlich. Gehorsam, Segen. Ungehorsam, Sünde, ist Fluch. Eigentlich wissen wir das, ne? Aber so ein bisschen hängt es vielleicht noch in unserem Kopf drinne. Wobei eigentlich Sünde heißt, getrennt von Gott sein. Ich habe mal KI gefragt, wie denn KI Sünde definieren würde. Und da lese ich es mal vor. Das Wort Sünde kommt im Griechischen von hamartia, was das Ziel verfehlen bedeutet. In diesem Sinne ist Sünde nicht nur eine Übertretung von Gesetzen oder moralischen Geboten, sondern vielmehr ein Verfehlen des eigentlichen Ziels des Menschen, nämlich in einer liebevollen, vertrauensvollen Beziehung mit Gott zu leben. Sünde ist wirklich getrennt sein von Gott und ich habe mein Ziel verfehlt, mit ihm zu leben. Und Johannes 16, Vers 8 bestätigt das. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen, oder das heißt auch die Augen öffnen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dann geht es weiter. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde. Machst du den nächsten Vers? Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde, dass wir nicht an den Herrn glauben, dass wir wirklich getrennt von ihm leben. Und da gibt es immer wieder Missverständnisse. Und wenn wir nämlich die Bibel unter diesen alttestamentlichen Gesichtspunkten auslegen. Und gerade in folgendem Vers habe ich das früher auch gemacht, den ich jetzt gleich vorlesen werde. Aber da liegt das alttestamentliche Bild über Sünde zugrunde. Wir hatten das sogar letzten Sonntag in Jakobus 4, Vers 8. Da heißt es, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Sagt da der Herr, ihr Sünder? Spricht er da die Christen an, ihr Sünder? Wir nehmen es oft als Aufruf, okay, ich Sünder, ich muss jetzt gucken, wo ist Sünde in meinem Leben, ich muss das jetzt abgeben und ich muss mich jetzt reinigen und so, da, ich muss mich reinigen, aber ist das wirklich so? Sind wir wirklich gemeint? Wisst ihr, es war in den Gemeinden früher auch so, dass da nicht nur Christen waren, es gab viele Besucher, die kamen, die fanden die Atmosphäre gut, die fanden die Liebe untereinander gut, da gab es auch Versorgung, da gab es ein Miteinander. Es gab viele Leute, die in Gemeinde gingen, weil es ihnen einfach gut gefiel. Und vielleicht sind die Leute gemeint, die sich gar nicht mit Jesus verbunden haben, die noch keine Beziehung zu ihm haben. Denn im nächsten Vers, der Vers 4, der macht es ganz deutlich, wer gemeint ist. Nicht die Christen, sondern ihr Ehebrecherinnen oder es heißt in anderen Übersetzungen, ihr Abtrünnigen oder ihr Treulosen. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Gottes Feind. Also hier wird ganz klar gesagt, das sind gar nicht die Christen, das sind die, die getrennt von Gott leben, die die Freundschaft der Welt, der Freundschaft Gottes vorziehen. Also, wir sind gar nicht gemeint in diesem Vers, obwohl ich den auch früher so ausgelegt habe. Denn unser Stand ist, dass wir keine Sünder mehr sind. Unser Stand, 2. Korinther 5, Vers 17, kennt ihr alle, habe ich bei mir zu Hause auch an der Wand. Denn darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wir sind in Jesus neu geworden. Wir, die wir an Jesus glauben, sind. Jetzt mache ich noch mal ein paar Basics, ihr habt die schon alle gehört, aber ich sage die noch mal, wir sind gerecht gesprochen, Römer 5, Vers 1. So gerecht wie Jesus, so gerecht sind wir gesprochen. Wir sind der Sünde gestorben, Römer 6, Vers 11. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an dir. Wir sind der Sünde gestorben, sagt Römer 6, Vers 11. Wir sind frei von Verdammnis, sagt Römer 8, Vers 1. Wir sind frei von jeglichem Verklagen. Weder der Feind darf uns verklagen, noch ich mich selber und der Herr tut sowieso nicht. Wenn ich einen Fehler mache, kein Verklagen. Natürlich mache ich ab und zu mal Fehler. Aber da ist kein Verklagen mehr. Wir sind frei von der Verdammnis. Dann heißt es in 2. Korinther 5, 21, wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Da heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Stark, ne? Ich habe noch einen Punkt. Wir sind geheiligt. 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heilung und zur Erlösung. Und das Interessante ist, wir sind es und wir werden es nicht erst. Wir sind es. Wir haben das durch Jesus geschenkt bekommen. Epheser 4, 24, du wurdest in Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen. Es heißt nicht, du wirst, sondern du wurdest geschaffen. Auch wenn sich das bei uns irgendwie anders anfühlt und wir denken, oh, da bin ich gar nicht heilig und das passt nicht. Das sind unsere Gefühle, das ist unser Blick. Aber die Wahrheit ist, wir wurden in Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen. Das ist die Wahrheit. Und wir müssen in das Wort Gottes reingehen und wir müssen das Wort Gottes höher wertschätzen als unsere Empfindung, als unsere Wahrnehmung. Und das, was Gott sagt, das halten wir hoch und das glauben wir. Und die Religion sagt, du musst dich anstrengen, du musst dich heilig machen, du musst in der Bibel lesen und du musst dies tun und du musst fasten und du musst dich echt anstrengen, dass du auch liebevoll bist und du musst geben und du musst. Religion fordert. Religion sagt, du musst dich bemühen, um heilig zu sein. Du musst dich anstrengen, sagt Religion. Und wenn du das nicht tust, dann lehnt dich Gott ab oder dann kannst du nicht im Segen stehen oder so. Und dann gibt es auch noch die Ansicht, denken viele, vielleicht auch viele Leiter, wenn ich die Angst vor der Ablehnung Gottes, wenn ich die wegnehme, Mensch, dann würden die meisten Christen doch einfach in der Sünde leben. Wenn da nicht die Angst einen so antreibt, doch ordentlich und richtig zu leben, dann würden die ja leben, wie sie wollten. Können wir das denn zulassen? Aber da ist ein Trugschluss drin. Denn wenn du wirklich von neuem geboren bist und Jesus als Herrn und Retter hast und ihn erlebt hast, dann willst du ja gar nicht sündigen. Ich kenne keinen Christ, der sagt, ach, ich bin doch so frei. Jesus hat mich zur Freiheit berufen, ich kann jetzt machen, was ich will. Und ob ich jetzt lüge oder da mal dies oder jenes tue, ich weiß, es ist nicht in Ordnung, aber ach, das mache ich jetzt. Ist doch nicht schlimm, ich bin doch gerettet. Ich kenne keinen, der da so mit umgeht. Na, wir suchen nicht nach einem Grund zu sündigen. Und diese Wahrheit, wer du in Christus bist, die wird dich von der Sünde befreien. Und du willst nicht mehr sündigen. Und es kann natürlich sein, dass der ein oder andere in der Sünde oder in einer ungesunden Haltung noch drinne steckt. Und er weiß, es ist nicht so okay, ob es Rauchen ist oder was weiß ich. Und er findet es aber nicht gut. Er rechtfertigt es nicht, sondern es tut ihm eigentlich in seinem Herzen leid. Und das ist auch ein Indiz, dass er wiedergeboren ist. Er will ja gar nicht sündigen, auch wenn er im Moment da noch nicht rauskommt. Der 1. Johannes 3, Vers 3 sagt es auch nochmal, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Also das ist so unser Herzschlag. Wir wollen uns davon frei halten und fernhalten. Nicht, weil wir müssen, sondern weil das einfach so in unserem Herzen drin ist. Und wer wirklich nach einer Entschuldigung sucht, um zu sündigen, um wild drauf loszuleben, ich glaube, sein Herz wurde nie verändert. Wobei es nicht heißt, wenn jetzt jemand in manchen Bereichen nicht heilig lebt, dass er nicht wiedergeboren ist. Manches ist ja auch, weil er die Wahrheit noch nicht erkannt hat. Oder der Paulus hat einer Gemeinde geschrieben, ihr, die ihr früher gelogen habt, seid jetzt ehrlich. Ihr, die ihr früher geklaut habt, jetzt arbeitet und verdient euch euer Geld. Da muss erstmal so eine Gedanken- oder Erneuerung stattfinden. Ne? Manches kommt mit der Zeit, dass wir erst erkennen, oh, das ist doch nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, dass ich da Groll in meinem Herzen trage oder was weiß ich. Das ist ein Wachstumsprozess. Denn wenn du die Wahrheit nicht kennst, kannst du nicht frei von der Sünde sein. So ist also schon möglich, dass du in der Sünde lebst, obwohl du wiedergeboren bist. Aber wenn du die Wahrheit hörst, wer du in Christus bist, dann setzt dich diese Wahrheit frei. Es setzt dich frei, für Gott zu leben. Und das ist der erste Grund. Du willst in Heiligkeit leben. Und da ist mir heute Morgen ein Beispiel eingefallen. Das klingt immer, du willst dann für Gott leben, wenn du das erkannt hast. Klingt gut. Habe ich auch gedacht, stimmt das denn? Und dann fiel mir ein Beispiel ein. Ich bin in der Familie geboren mit großer Landwirtschaft und ich musste da immer mithelfen. Und zwar musste ich abends immer die Schweine füttern. Ich musste abends immer raus, füttern, misten und die Sachen alle machen. Und ich war natürlich auch oft dabei. Mein Vater hatte viele Sauen, wenn die geferkelt haben. War ich dabei und ich kannte mich aus. Ich konnte da helfen. Ich konnte, ja, wenn es schwierig war, wusste ich auch, was ich machen konnte und so. Und mein Vater sagte, die Gerda, die ist da so gewissenhaft. Die ist echt gewissenhaft, die macht das richtig gut. Die würde sogar nachts aufstehen, wenn die Sau halt nachts ferkelt. Man sieht das so ein paar Stunden vorher, wenn die Sau so weit ist, dann kommt manchmal Milch aus den Zitzen und man merkt das, ne? Die würde sogar nachts aufstehen, wenn das denn nötig wäre. Und er hatte so ein Vertrauen in mich reingelegt und ich habe mir dann nachts den Wecker gestellt. Ich bin nachts aufgestanden, egal ob das im Winter war, wie auch immer. Ich habe mir meine Sachen angezogen, bin in den Stall, habe geguckt, ob alles in Ordnung ist, bin vielleicht auch noch eine halbe Stunde, Stunde dabei geblieben, bin wieder ins Bett gegangen. Nicht, weil ich musste. Er hatte dann nicht gesagt, Gerda, du stehst aber jetzt auf, du machst das, sondern ich habe das freiwillig getan. Einfach, weil mein Vater mir dieses Zutrauen gegeben hat. Er hat gesagt, die ist so gewissenhaft, die macht das so gut, auf die kann ich mich verlassen. Und ich glaube, wenn wir unsere neue Identität ergriffen haben, wie Gott uns wirklich sieht, dass er uns nämlich heilig sieht, dass er uns nämlich gereinigt sieht, frei von Sünde. Ich glaube, da motiviert uns das so, dass wir das wollen, ohne dass wir das jetzt müssen oder dann Vorschrift ist, sondern es bewegt unser Herz einfach. Also, Der zweite Grund, aber warum Gott nicht möchte, dass du sündigst, der erste Grund ist, du bist bewegt und du willst nicht sündigen und willst in Heiligkeit leben. Aber der zweite Grund ist, dass du nicht sündigen möchtest oder warum Gott das nicht möchte, ist, weil Sünde eine Einladung an den Teufel ist. Und er kann dann in dein Leben kommen, um dein Leben auch zu ruinieren. Römer 6, Vers 16, da heißt es, wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr. Entweder als Knechte zur Sünde, zum Tod oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Das heißt, wenn du sündigst, verlierst du nicht deinen gerechten Stand vor Gott, aber du hast eine Türe geöffnet, dass der Teufel dich quälen kann. Er kann mit Krankheit kommen, mit Verwirrtheit, er kann mit Schwäche kommen, mit Hass, mit Schmerz oder mit Armut oder mit Misserfolg. Du öffnest eine Türe, da kriegt der Feind ein legales Zutrittsrecht. Und es ist dann wirklich so, als ob da so ein schwereres Gewicht in dein Leben kommt. Du lebst immer noch mit dem Herrn und du kannst doch mit dem Herrn weitergehen. Dein Stand ist nicht davon angekratzt. Du bist immer noch ein Kind Gottes. Aber es hält dich davon ab, das zu leben, was Gott für dich vorgesehen hat. Oder es beschwert dich darin. Und auch wenn Gott dich liebt, kann die Sünde dich wirklich zerstören. Und wenn du eine Bank überfällst, was weiß ich, kommst ins Gefängnis, Gott liebt dich die ganze Zeit und Gott liebt dich auch im Gefängnis. Aber es gibt da Konsequenzen. Die kommen gar nicht allein von Gott, sondern es gibt diese Konsequenzen. Gott liebt dich die ganze Zeit. Es ist halt eine Konsequenz. Und jetzt komme ich zu dem, was ganz viele Christen nicht glauben. Eine Bibelstelle in Hebräer, da, so eine Sache. Also Hebräer 9 und Hebräer 10, diese beiden Kapitel sind es. Andrew Womack sagt, ich will ihn mal zitieren, dass das auch der Grund ist, warum die meisten Christen nicht so viel Kraft in ihrem Leben haben. Die meisten Christen verneinen nicht Gottes Kraft, aber sie denken, dass Gott seine Kraft nicht in ihrem Leben anwenden wird, weil sie in Sünde leben. Die Verse kommen gleich. Und sie denken, wenn sie dann versagen oder sündigen, wird Gott einen Schalter umlegen und seine Kraft ausschalten oder zurückhalten. Das ist in ganz vielen Köpfen drin, dass wenn ich sündige, dann höre ich den Herrn nicht mehr, dann fließen die Segnungen nicht mehr, dann ist die Kraft Gottes nicht mehr da. Dann bin ich getrennt von Gott praktisch. Und das ist wieder dieses alttestamentliche Denken. Und in Hebräer 9 vergleicht die Art und Weise, wie man mit Sünde im Alten Testament und wie man mit der Sünde im Neuen Testament umgeht. Und jedes Mal, wenn du gesündigt hast im Alten Testament, dann musste ein Opfer gebracht werden, ein Opfer für deine Sünden. Aber im Neuen Bund, wir brauchen noch keine Bibelstelle, ne? Aber im Neuen Bund gab es nur ein Opfer für alle Zeiten für deine Sünden. Aber die meisten Christen denken, jedes Mal, wenn sie gesündigt haben, geht was in der Beziehung zu Gott kaputt. Und sie müssen es reparieren, indem sie Buße tun. Ne, da gibt es unterschiedliche Glaubenssätze. Einer Glaubenssatz sagt sogar, jedes Mal, wenn du sündigst, verlierst du deine Errettung. Du musst sofort Buße tun, damit deine Errettung gewährleistet ist. Oder, wie gesagt, was ich eben schon erwähnt habe, viele glauben, wenn sie sündigen, dann sind sie von diesem Gnaden- und Lebens- und Segensstrom abgeschnitten, bis sie umkehren. Und da ist das Fazit, dass wir mit Gott in Beziehung treten durch unsere Leistung, durch unser Heiligsein, durch unser Richtigsein. Dass wir erstmal was vorleisten müssen. Dass wir Vorleistung bringen müssen, damit Gott uns segnet, damit Gott uns annimmt. Und das ist alttestamentliches Denken. Das ist religiös. Hebräer 9, Vers 12. Nimm das mal bitte. und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen. Da ist von Jesus die Rede, ne? Und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Für immer und ewig heißt diese ewige Erlösung. Ganz deutlich, ein für allemal hat er uns eine ewige Erlösung erworben. Im neuen Bund ist Jesus einmal gestorben und hat dafür für alle Sünden bezahlt. Es wurden nicht nur die Sünden vergeben bis zu dem Moment, an dem du von neuem geboren wurdest, also deine vergangenen Sünden, du machst nur, Herr, vergib mir meine Schuld, wenn du diese Lebensübergabe machst, dieses Gebet und Jesus in dein Herz aufnimmst, sondern es wurden dir deine ganzen Sünden vergeben, komplett, auch die, die du noch tun wirst. Wie kann das sein? Als Jesus vor 2000 Jahren starb, da kam die Vergebung. Da floss sein Blut für unsere Vergebung. Und da hatten wir noch keine einzige Sünde begangen. Da war jede Sünde in der Zukunft. Und Jesus ist einmal, hat uns eine ewige Erlösung, weil er ein einziges Mal sein eigenes Blut für uns vergossen hat. Für uns, für unsere Vergebung, für unsere Wiederherstellung. Einmal. Und wisst ihr, das steht jetzt nicht nur einmal in der Bibel, das steht ein paar Mal. In Hebräer steht das fünfmal. Wir nehmen mal Vers 15. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes. Damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Es ist ein neuer Bund und wir bekommen ein ewiges Erbe und wir sind von den Forderungen des ersten Bundes befreit. Okay? Er ist der Mittler eines neuen Bundes. Wir gehen weiter. Hebräer 10, Vers 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Wir sind geheiligt durch dieses eine Opfer, ein für allemal. Im Alten Testament musste immer wieder Blut vergossen werden, immer wieder. Im Neuen Testament einmal. Einmal hat Jesus das getan und dann hat er sich zur Rechten Gottes gesetzt. Wir sind geheiligt. Kapitel 10, Vers 12. Dieser aber hat ein Schlachtopfer, andere sagen ein einziges Opfer, für unsere Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Auch hier nochmal. Ein Opfer für unsere Sünden. Mehr war nicht nötig. Ein Opfer, was für alle Zeit gilt. Jetzt 10, 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Versteht ihr immer? Immer heißt immer. Für immer. Für immer. Jetzt Kapitel 12, 23 und 24. Ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Wir sind zu Jesus, zu dem Mittler eines neuen Bundes gekommen. Wie gesagt, unsere Sünden sind ein für allemal vergeben. Da gab es ein Seminar in Strittmatt. Kennt ihr, das ist der Dienst von dem Christoph Hesselbart. Und die hatten das Seminar überschrieben, du bist Gott nichts mehr schuldig. Ein für allemal starb Jesus für deine Sünden. Fand ich klasse. Du bist Gott nichts mehr schuldig. Du musst nichts mehr leisten, du musst dir nichts mehr verdienen, um irgendwas zu bekommen. Das ist Altes Testament, das ist religiös. Hier gibt es noch eine Bibelstelle, 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Die NGÜ drückt es schöner aus. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte für die Schuldigen, starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt. Ein für alle Mal mit seinem Tod die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit euch auch den Zugang zu Gott eröffnet. Klasse, klasse. Das begeistert mich. Seid ihr auch begeistert? Ja, ja. Viele, 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 viele Bibelstellen. Könnt ihr noch? Ich habe nämlich jetzt noch ein Ding. Im Vater, naja, und dann sagen ja manche, aber hör mal, da gibt es auch Bibelstellen, die sagen was anderes. Es gibt Bibelstellen, die was anderes sagen. Aber, und da ist zum Beispiel das Vater unser. Da heißt es ja in Matthäus 6, Vers 12, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Da klingt es doch an, ich muss vergeben, damit Gott mir auch vergibt. Also muss ich doch wieder eine Leistung bringen, oder? Und dann sagt er es noch, wenn du ein Vers weiter gehst, Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, nee, wenn ihr ihnen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Und wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Tja, was machen wir denn damit? Das Vaterunser, was jeden Sonntag im Gottesdienst gebetet wird, was machen wir denn damit? Naja, wir müssen mal gucken, in welchem Zusammenhang hat Jesus das denn gesagt? In welchem Zusammenhang hat er denn die Bergpredigt gesagt? Hat er das in welchem Kontext? Er hat es den Juden gesagt, die im alten Bund lebten. Der neue Bund begann ja erst, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Da begann erst der neue Bund. Und wir müssen gucken, vieles hat Jesus wirklich im Kontext des alten Bundes gesagt. Er hat im alten Bund gelebt, er hat den alten Bund, die Gesetze und Forderungen des alten Bundes vollständig erfüllt. Er lebte da drin. Und die Bergpredigt, das wissen wir ja, da hat er zum Beispiel gesagt, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, stech es aus. Wenn deine Hand dich verführt, hause dir ab. Hauptsache, du kommst in die Ewigkeit. Und wenn es einäugig ist und nur mit einer Hand. Aber es ist besser, als wenn du zweiäugig in die Hölle gehst oder mit beiden Händen in die Hölle gehst. Das hat er gesagt, um die 10 Gebote zu verschärfen, um die Leute wirklich für den neuen Bund abzuschießen. Die Leute sollten wirklich erkennen, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich brauche einen Retter, ich brauche Hilfe, ich kann es echt nicht leisten. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist auch dieses gesprochen worden. Denn im alten Bund war das so, wenn dich jemand schädigt, ne, was weiß ich, durch einen Unfall dir den Fuß abhackt, dann hast du das Recht, ihm auch den Fuß abzuhacken. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hat er dir irgendwie im Streit oder aus Versehen einen Zahn ausgeschlagen, durftest du hingehen und durftest ihm auch den Zahn ausschlagen. Das sollte eigentlich ein Schutz sein, damit nicht noch mehr passiert. Sonst war nämlich die Rache noch größer und man brachte den anderen gleich um. Es sollte irgendwie so eine ausgleichende Gerechtigkeit sein. Es war in einer gewissen Weise ein Schutz, aber das war im Alten Testament. Und die Leute, die dachten so auch, also wenn mich jemand schädigt, ich schädige ihn auch. Und jetzt soll ich ihm vergeben? Das war gar nicht in ihren Herzen drin, anderen zu vergeben. Ausgleichende Gerechtigkeit, das war eigentlich so diese Vorstellung. Man muss mir doch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wenn das verkehrt war, dann soll der das auch merken, dann soll der das auch sehen. Wenn ich ihm einfach vergebe, kommt er ja einfach so davon. Das war überhaupt nicht im Denken drin. Und die haben, glaube ich, auch eine Menge, na, Rachegedanken würde ich nicht sagen, aber Vergeltungsgedanken im Kopf gehabt. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, hat Jesus das gesagt. Auch um ihnen wieder zu sagen, hey, ihr braucht einen Retter. Ihr braucht da wirklich was anderes. Merkt ihr, ihr schafft das nicht. Und wir können heute vergeben, weil Gott uns bereits vergeben hat. Epheser 4, 32 heißt es, seid aber freundlich gegeneinander und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Er hat uns vergeben und daraufhin können wir vergeben. Kolosser 2,13. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Immer wieder gibt es Verse, Bibelverse, Gott hat uns vergeben. Darum können wir ganz anders leben. Oder Kolosser 3, Vers 13. Genauso wie Gott euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Also unser Vergeben ist eigentlich immer eine Folge davon, dass Gott uns vergeben hat und unser Herz frei geworden ist. 1. Johannes 2, 12. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Und da fällt einfach dieses Vaterunser mit dieser Forderung, du musst zuerst vergeben und dann vergibt dir Gott, das fällt raus. Es gibt ganz viele andere Bibelstellen, die halt genau die Dinge des neuen Bundes besprechen oder ausdrücken. Und jetzt ist die Frage, einen Punkt habe ich noch, und Gott möchte aber wirklich, dass wir vergeben. Und zwar sollen wir auch um unseren Willen vergeben. Unvergebenheit, habe ich jetzt in einem Sozo mal gesagt, ist genauso wie wenn du einen giftigen Stachel in deinem Herzen hast oder in deinem Körper und du den nicht entfernst. Du entfernst ihn, indem du vergibst, aber wenn du ihn nicht entfernst und nicht vergibst, kommt immer weiter Gift, fließt weiter Gift in dein Herz hinein. Also Vergeben ist wichtig. Und im Sozo ist es immer so der erste Schritt, wenn da eine Verletzung kommt, der erste Schritt, der Person zu vergeben, loszulassen. Aber dann ist die Frage, soll ich denn dann Gott überhaupt noch um Vergebung bitten, wenn mir doch schon alles vergeben ist? Soll ich noch um Vergebung bitten? Es ist eine gängige Praxis, klar, aber soll ich das noch machen? Er hat mir doch schon alles vergeben. Genau, also ich denke, es ist schon gut zu sagen, Jesus, hör mal, das war nicht gut, da bin ich aus der Haut gefahren, das wollte ich nicht. Nicht um zu sagen, vergib mir das bitte, sondern um einfach zu bekennen, ja, es war nicht in Ordnung. Wisst ihr, wenn wir einander verletzen, wir bitten den anderen ja auch um Vergebung, um die Beziehung zu klären. Wir Christen sollten ja eigentlich sehr schnell dabei sein, jemandem zu vergeben, der einen irgendwie Unrecht getan hat, ohne dass er zu mir kommt oder so und um Vergebung bittet. Aber wenn er kommt, dann ist es eine Klärung der Beziehung. Und wenn ich zu Jesus gehe und sage, Jesus, es war nicht gut, es ärgert mich auch, dann klärt das die Beziehung zu Jesus. Und dann kann ich natürlich sagen, Jesus, ich danke dir, du hast mir das schon längst vergeben, aber ich möchte dir mal sagen, dass es mich selber ärgert. Und ach, wir gucken uns das jetzt nicht mehr an oder irgendwie so. Ne? Und es geht halt wirklich nicht darum, dass ich dann wieder gesegnet werden kann und dann Gottes Nähe mehr spüren kann. Darum geht es überhaupt nicht, aber einfach um eine engere Beziehung auch damit aufzubauen. Und in Jakobus 5, Vers 16 heißt es, dass es gesund ist, wenn wir einander unsere Sünden bekennen und füreinander beten. Also Sünde, wir können nicht alles ausblenden und sagen, macht gar nichts. Nein, es ist gut, wenn wir das bekennen. Und wenn wir unsere Kämpfe, die wir haben, miteinander teilen und füreinander beten können, dass der andere uns vielleicht auch wieder die Wahrheit sagt, die Wahrheit über unsere Identität, die Wahrheit über Gott, und wir gemeinsam beten. Und es ist so, dass wir nicht als Christen Einzelkämpfer sein sollen und alles alleine mit uns ausmachen sollen, dass wir wirklich füreinander da sind, uns voreinander öffnen, Dinge gemeinsam tragen. Das macht eigentlich die christliche Gemeinschaft aus. Und da dürfen wir offen sein. Da können wir schon sagen, ich habe echt ein Problem mit dieser Herzenshaltung. Ich werde die nicht los. Ich ärgere mich immer so schnell. Oder ich habe ein Problem, ich rauche, aber ich will ja eigentlich gar nicht rauchen. So können wir miteinander das tragen und wir können genau gemeinsam vor den Herrn gehen und können gucken, wie die Dinge da auch wirklich gelöst werden. Ja, das war's, was ich heute als Thema hatte. Wenn du einen Titel suchst, wie ist das mit der Sünde im neuen Bund? So kannst du es nennen. Ganz viele Bibelverse. Wer es gerne schriftlich haben möchte, ich könnte es auch noch mal ausdrucken für jemanden. Es ist sehr viel gewesen. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht platt, sondern ihr fühlt euch wohl. Der Herr liebt uns und er ist für uns und er ist ein für alle Mal. Hat er das Problem der Sünde wirklich gelöst? So, dann steht mal auf, dann bete ich zum Schluss noch. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du unser Retter bist, dass du unser Erlöser bist, dass du unser Befreier bist. Ich danke dir, dass du ins Kreuz gegangen bist und für unsere Sünden gestorben bist, für die, die wir gestern getan haben, die heute uns vielleicht passieren und auch für das, was morgen eventuell kommt. Ich danke dir, dass du alles getragen hast und dass du uns frei gemacht hast von Sünde. Ich danke dir, dass wir in einer tiefen, engen Beziehung mit dir leben können und dass Sünde da keine Sperre oder so ist. Ich danke dir, dass wir heilig und gerecht sind, geliebt und wunderbar gemacht. Und wir wollen immer mehr nach deinem Ebenbild wirklich uns bewegen und sein. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das tust, dass du an uns und in uns wirkst. Danke. Danke, und wir vertrauen dir, dass du weitermachst, uns noch mehr Erkenntnis gibst. Aber ich danke dir vor allem für die Freiheit. Wir sind frei in dir. Wir sind wirklich frei in dir. Und dass es nicht von unserem Wohlverhalten abhängig ist, ob du uns liebst und ob du uns segnest. Ich danke dir dafür. Danke. Und so segne ich uns wirklich, dass wir in dieser Woche die Erfahrung machen, du bist gerecht, du bist geliebt, du bist angenommen und du bist heilig. Und der Herr wird dich weiterführen auf diesem Weg. Er wird dich weiterführen. Du bist wunderbar gemacht und du bist ganz besonders wertvoll und Gottes Schatz. Segne dich mit dieser tiefen Erkenntnis, dass dich nichts von der Liebe des Vaters, von der Liebe Jesu und von der Liebe des Heiligen Geistes trennen kann. Amen.